Amen. Ja, ich freue mich wirklich jetzt, diese Versammlung über die Feste zu reden. Weil die Feste, wie wir schon gesehen haben, die sind von Gott, unserem Vater, für uns gegeben. In Christus. Und ich hoffe und möchte wirklich, dass wir Christus darin sehen und uns wirklich freuen, was alles in Christus uns geschenkt ist.
Amen.
Ich denke, die Feste sollen wirklich zeigen, wie reich Christus ist und was er uns alles, was er uns gibt oder wer er ist in uns. Und die Feste, die hat Gott dem Volk Israel gegeben, dass sie dreimal im Jahr Fest feiern sollen. Dreimal im Jahr. Es gibt im Jahr drei Festzeiten. Und ich möchte zuerst einen Aspekt wirklich rausstellen und lese vor aus 5. Mose 16, 14 und 15. Und lese vor, du sollst dich an deinem Fest freuen. Du und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit und der Fremde und der Weise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen. 7 Tage sollst du für den Herrn, deinen Gott, das Fest feiern, an der Stätte, die der Herr erwählen wird.
Amen.
Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in all deinem Ertrag und in all deinem Tun deiner Hände, und du sollst wirklich fröhlich sein.
Amen.
Wunderbar. Der Vater hat damals für das Volk Israel die Feste gegeben, dass sie kommen und sich vor ihm freuen. Und diese Freude, ich hoffe, dass sie auch wirklich heute uns neu erweckt und anzündet,
Amen.
Dass wir uns in Christus freuen.
Amen.
Dass wirklich er unsere Freude ist. Und ich fand auch stark, warum können sie sich freuen? Weil Gott hat sie in all ihrem Ertrag und in all dem Tun ihrer Hände gesegnet. Das heißt, sie können sich freuen, weil Gott hat sie reich beschenkt. Gott hat ihnen wirklich viel gegeben und sie hatten Grund, sich zu freuen, weil Gott ist so ein reicher und guter Gott ist, der so viel ihnen gegeben hat. Und genau das möchte ich auch wirklich in den Festen zeigen, dass wir viel Grund zur Freude haben in Jesus Christus. Wir sind keine ärmlichen Leute, die ihr altes Leben aufgeben und jetzt so arm dran sind. Sondern wir haben das alte Leben aufgegeben, um ein wunderbares neues Leben in Christus zu bekommen.
Amen.
Und das ist eine Freude.
Amen.
In Christus hat uns Gott gesegnet mit jedem geistlichen Segen.
Amen.
In den Himmel. Und den Segen, den wollen wir jetzt ergreifen und sehen in den Festen.
Amen.
Und dazu möchte ich auch wirklich jetzt mal Stück für Stück durch diese Festzeiten durchgehen und immer wieder die Übertragung auf Christus bringen. Weil was wir wirklich sehen müssen darin, ist Christus selber.
Amen.
Wie Christus diese Feste erfüllt hat.
Amen.
Und die erste Festzeit im Jahr, die war im ersten Monat, im Monat Abib. Und am 14. Tag dieses ersten Monats gab Gott das Passafest. Das war das erste Fest für die Israeliten, das Passafest. Das Passafest ist in 2. Mose 12 und wurde gegeben im Kontext des Auszugs aus Ägypten. Die 10. Plage für das Volk Israel war, für Ägypten war die Plage. Die 10. Plage für die Ägypter war, dass Gott die Erstgeburt getötet hat. Und das Volk Israel musste ein Passalamm nehmen. Passahlamm. Am 10. Tag haben sie das Lamm genommen, 4 Tage geprüft, ob dieses Lamm, das sie genommen haben, wirklich fehlerfrei ist. 4 Tage Prüfung, ob es auch wirklich ein fehlerloses, einjähriges Lamm ist. Und dieses Lamm wurde geschlachtet und das Blut von dem Lamm an die Türpfosten gestrichen. Und wenn der Engel dann vorüberkam und an dem Türpfosten das Blut des Lammes sah, dann ist er vorübergegangen und in diesem Haus wurde die Erstgeburt verschont. Und dann haben sie dieses Passahlamm gegessen in der Nacht. Und sie haben das Passahlamm gegessen mit den Schuhen an und gegürtet. Das war eine wichtige Eigenschaft. Das Passahlamm, ich möchte es eigentlich gern vorlesen, weil ich das immer besser finde, direkt anhand vom Wort. Zwölf, elf. Genau, danke. Und in 2. Mose 12, Vers 11 steht, so aber sollt ihr es essen, das Passahlamm. Eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passa für den Herrn ist es. Sie haben das Passahlamm gegessen, um dann aus Ägypten auszuziehen. Und hier möchte ich etwas von dem Leben Jesu anfangen zu zeigen. Weil Jesus Christus hat diese Festzeiten in seinem Leben sehr genau beachtet. Das Johannesevangelium zeigt immer wieder, dass Jesus zu gewissen Festzeiten erscheint und Dinge tut. Und es steht in Johannes 12, Vers 1, wo er sagt, Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Wir haben ja gesehen, das Passahlamm wurde 4 Tage geprüft. Hier sehen wir 6 Tage vor dem Passa kommt Jesus nach Bethanien. Und dann, wenn man das Kapitel weiterliest, nach Bethanien kommt am nächsten Tag, hörte die Volksmenge, dass er nach Jerusalem geht.
Vers 12, ja.
In Vers 12. Und das heißt, dann waren es nur noch 5 Tage vor dem Passa und Jesus reitet nach Jerusalem ein. Und hier sehen wir, das waren die letzten 4 ganzen Tage, an dem Jesus schon in Jerusalem ist, bevor das Passa selber ist und dann als Passahlamm geschlachtet wird, die Prüfzeit. Selbst die Prüfung, dass Jesus wirklich ein fehlerloser Mensch war, ohne Makel, wurde eingehalten. Als er dann in Jerusalem war, er hatte öfters Fragen von Schriftgelehrten und Pharisäern, die ihn prüfen und etwas aus ihm herauslocken wollen, ob er nicht irgendwie gegen Gott sündigt. Und er wurde dann verhört von dem hohen Priester und verhört von Pilatus. Und all diese Verhöre und Fragen, die sind die Erfüllung von diesem Prüfen, dass Jesus geprüft wurde. Er als das wahre Passahlamm wurde auf Herz und Nieren geprüft, ob er tatsächlich fehlerlos, sündlos ist. Und in keiner Sache wurde er einer Sünde überführt. Nirgends konnte man ihm eine Schuld nachweisen. Sogar der Grund, warum er gekreuzigt war, weil er sagte, er sei der Sohn Gottes. Das war der einzige Grund. Und selbst das war die Wahrheit. Und da sieht man wirklich, er war geprüft. Und dann wurde Jesus gekreuzigt. Und ich möchte noch auf dieses Blut eingehen davor. Das Blut, das ja an die Türpfosten gestrichen wurde. Da steht in Matthäus 26, Vers 28. Beim Abendmahl sagt Jesus von seinem Blut jetzt. Er sagt zuerst den Kelch, er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Wunderbar. Dieses Blut Jesu ist zur Vergebung der Sünden und reinigt. Wie damals das Lammes Blut gerettet hat vor dem Engel, der die Erstgeburt tötet, so ist jetzt das Blut Jesu das Blut, das die Vergebung der Sünden wirkt.
Amen.
Und dann, warum ist Jesus überhaupt das Passalamm? Johannes der Täufer sagt in Johannes 1, Vers 36, als er Jesus kommen sieht und sagt, siehe das Lamm Gottes. Erstaunlich, weil man sagt eigentlich zu keinem Mensch Lamm. Also ein Mensch ist ein Mensch und kein Lamm. Aber der Johannes der Täufer sagt, siehe das Lamm Gottes.
Amen.
Weil Johannes hatte den Geist Gottes und hat im Geist gesehen, dass Jesus die Erfüllung des Passalams ist. Und deshalb sagt der Lamm Gottes sehr deutlich, wie er wirklich die Erfüllung von diesem Passalam ist. Und Hebräer 4, Vers 15 sagt, dass er geprüft wurde in allem, wie wir. Er ist ein hoher Priester, der kann mit uns mitfühlen. Und er wurde in allem in gleicher Weise versucht, doch ohne Sünde.
Amen.
Das fand ich nochmal sehr stark. Dass Jesus wirklich sündlos war. Der einzigste Mensch auf dieser Erde, der völlig ohne Sünde war. Und deshalb das Passalam wird wirklich auch betont, dass es ein fehlerloses Lamm sein muss. Und das hat Jesus auf ganzer Linie erfüllt.
Amen.
Er war fehlerlos, durch und durch, ohne Sünde.
Amen.
Nee, wirklich wunderbar.
Ja.
Und dann ist dieses Passalam geopfert worden, wann? Die Schrift zeigt, das Passafest musste gehalten werden zwischen den zwei Abenden. Und es kann entweder sein von Sonnenuntergang bis... Sonnenuntergang ist ja 6 Uhr, wenn es nahe am Äquator ist. Also kann es entweder von dem Abend bis Sonnenuntergang sein, 15 bis 18 Uhr, oder von Untergang bis völliger Nacht. Aber wann wurde Jesus gekreuzigt? Und da zeigt die Schrift, er wurde zur 9. Stunde gekreuzigt. Und die 9. Stunde ist ja ist 15 Uhr, weil der Tag fängt um 6 Uhr morgens an. Also 6 Uhr Tagbeginn, 9. Stunde, 15 Uhr. Also genau richtig. Er wurde genau zwischen den zwei Abenden gekreuzigt, um 15 Uhr. Und gestorben, er ist recht früh gestorben. Also genau richtig. Das ist wunderbar, wie wirklich man die Schrift so detailliert anschauen kann, um zu sehen, wie Jesus das im Detail erfüllt hat. Und dann sieht man, der Sabbat, der dann angefangen hat, der hat um 18 Uhr angefangen. Weil damals, zur Zeit der Juden, der Tag hat nicht um 24 Uhr angefangen, sondern schon um 18 Uhr. Und die Juden haben dann gesagt, ja, man muss jetzt diese Gekreuzigten die Beine brechen, damit sie schnell sterben, dass man vor 18 Uhr noch die Leiber von den Kreuzen abhängt, weil das wäre eine Schande, wenn jemand an diesem Sabbat, welcher ein hochheiliger Sabbat war, wenn da jemand am Kreuz hängt. Also ist man dann zwischen 15 und 18 Uhr zu den Gekreuzigten gegangen, hat geschaut, okay, und dann muss man die Beine brechen, damit sie schneller sterben, aber Jesus ist schon tot gewesen. Und hier wird das nächste erfüllt. Weil Mose schreibt schon über das Passahlamm, dass man diesem Passahlamm keinen Knochen brechen darf. Da steht zuerst, dass es zwischen den Armen, genau, am Feuer gebraten war und dann sehr gut, dass man es genau sieht. In einem Haus soll es gegessen werden. Du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Sehr detaillierte Anweisung, aber wir sehen wirklich, in Christus wurde das auch erfüllt. Ihm wurde kein Knochen gebrochen, er war schon tot und wurde dann begraben noch vor 18 Uhr. Da, als sie zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte seine Seite mit einem Speer. Ja, wunderbar, die Erfüllung des Passahlamm. Und was zeigt es für uns heute auch praktisch, dass wir so ein Passahlamm haben? Das zeigt auch uns, dass wir, wenn wir ihn heute in uns hinein aufnehmen und die Bibel zeigt, wer an ihn glaubt und in ihn getauft wird. Die Taufe ist ein äußerlicher Auszug aus was? Ja, das Volk Israel ist ja aus Ägypten ausgezogen. Ägypten ist eine Sklaverei, die das Volk Gottes gefangen hielt. Und da war das Passahlamm, dieses Lamm, das sie da befreit hat, heraus. Und Jesus ist heute unser Weg, um aus sämtlicher Gefangenschaft rauszukommen. Wir können äußerlich, wenn wir glauben und getauft werden, dann erfahren wir, wie wir rauskommen aus der Sklaverei dieser Erde, dieser Welt. Alles, was uns hier gefangen nehmen möchte, unser Herz nimmt, der äußerliche Auszug daraus ist die Taufe in Jesus Christus. Und er hilft uns auch innerlich davon frei zu werden.
Amen.
Wir können auch heute innerlich Auszug aus der Welt machen. Durch Jesus Christus. Indem wir ihn essen, indem wir ihn in uns aufnehmen, er gibt uns die Kraft dazu. Er Amen. Ist wirklich der, der uns die Kraft gibt, die wir brauchen, um nicht in Verstrickungen gefangen zu bleiben.
Amen.
Und ich habe schon gemerkt, die Woche, wenn ich mich fülle mit dem, was mein Geist stärkt, wenn ich mir Zeit nehme mit dem Herrn, wenn ich Jesus in mich aufnehme und nicht in nichtigen Dingen bleibe, dann werde ich innerlich frei für den Herrn. Das ist wirklich so. Amen. Was ich in mich aufnehme und esse, das macht auch was mit mir. Und wenn ich gute Dinge in mich aufnehme und Jesus selber in mir wohnen lasse, dann kann ich innerlich ausziehen aus Gefangenschaft. Das macht mich wirklich frei. Das ist die praktische Erfahrung von diesem Passahlamm. Gott hat uns Christus gegeben als Passahlamm. Dass wir ihn wirklich, dass wir gestärkt sind, aus der Gefangenschaft der Welt zu entkommen. Und jetzt war Jesus im Grab. Und das nächste Fest ist das Fest der ungesäuerten Brote. Also am 14. von diesem Monat Abib war Passafest und direkt am Tag darauf Fest der ungesäuerten Brote. Und das Fest, das ging 7 Tage lang. 7 Tage. Und die Hauptsachen an dem Fest, sie sollen ungesäuertes Brot essen, nicht mit leeren Händen erscheinen und keinen Sauerteig in sich haben. Mhm. Ich habe das hier aus 2. Mose 23 und 5. Mose 16. Vielleicht mal beispielhaft 5. Mose 16, um dieses Fest zu sehen. 5. Mose 16, Vers 4. Und 7 Tage lang soll kein Sauerteig bei dir gesehen werden in deinem ganzen Gebiet. Und von dem Fleisch, das du am ersten Tag abends schlachtest, soll nichts über Nacht bleiben bis zum Morgen. Was ist die Erfüllung davon in dem Leben von Jesus? Hier ist es zuerst etwas verwunderlich, warum dieses Fest 7 Tage geht. Und jeder weiß, Jesus war nicht 7 Tage tot. Er war nur 3 Tage im Grab. Am 3. Tag ist er auferstanden. Aber hier kommt Passafest, was ganz klar seine Kreuzigung war, weil er als das Passahlamm geopfert wurde. Und jetzt kommen aber 7 Tage feste ungesäuerten Brote. Und was Gott uns da zeigt, ist das Passa, das Fest der ungesäuerten Brote, das hat eine Zahl 7. 7 Tage wurde das gefeiert. Jesus war ja keine 7 Tage im Grab, aber hier liegt die Betonung auf diesem ungesäuerten Brot. Jesus war nämlich selber, und das sagt er in Johannes 6, das Brot des Lebens. Er sagt von sich selber in Johannes 6, dass er selber das Brot des Lebens ist. In 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird gewiss nicht hungern. Und deshalb, dieses Brot zeigt eigentlich sein Leben, wie er als Mensch gelebt hat. Frei von Sauerteig. Und Sauerteig wird in der Bibel bezeichnet als Bosheit, Schlechtigkeit, Heuchelei. Und 7 zeigt eigentlich so eine vollkommene Zahl, die sein Leben aufzeigen soll. Wie er als Mensch gelebt hat, ohne Schlechtigkeit, ohne Heuchelei. Und hier soll eigentlich wirklich gezeigt werden, dass das der Hauptfokus ist von den Evangelien. Nicht der Tod und die Auferstehung, sondern wie hat Jesus gelebt als Mensch. Das ist der Großteil von jedem Evangelium. Nur die letzten Kapitel beschreiben Tod und Auferstehung. Aber das Menschsein, das wird eigentlich die ganzen anderen Kapitel durch beschrieben. Und deshalb diese 7 Tage feste ungesäuerten Brote, nicht nur einer, betonen wirklich, legen den Fokus weg vom Kreuz hin auf das, wie hat Jesus eigentlich als Mensch gelebt. Sodass das Kreuz nicht, das ist sehr wichtig, aber wenn wir heute leben und durch Christus leben, dann ist das Wichtigste eigentlich, das, wie er gelebt hat als Mensch. Nicht nur das Kreuz. Und das zeigt eigentlich diese 7 Tage Fest der ungesäuerten Brote. eine vollkommene Zahl da. Und sein Mensch sein, ja. Und das gibt er uns jetzt zur Speise. Und das wollte ich eigentlich auch nur zeigen, warum ist eine Freude das Fest der ungesäuerten Brote? Weil Jesus sich selber uns gibt als ungesäuertes Brot. Wenn wir ihn essen, wenn wir ihn aufnehmen, dann wendet es auch was in uns, dass wir sehen, was Sauerteig ist, was nicht von ihm ist, und ausfegen. Und außerdem bewirkt es auch, dass sein Menschsein aus uns wieder herauskommt. Dass wenn wir leben und dass wir nicht mehr im alten Menschen leben, sondern wir haben den neuen Menschen angezogen, wir haben einen neuen Menschen, den Mensch Jesus Christus, ungesäuert.
Amen.
Und das hat Gott uns geschenkt. Ja, er schenkt uns wirklich sein Leben.
Amen.
Das fand ich stark. Gott schenkt uns wirklich in Christus dieses ungesäuerte, unverdorbene Leben. Dass es heute auch wieder aus uns herauskommt, nicht aus eigener Kraft und Anstrengung, aber weil wir es in uns aufnehmen, weil wir den neuen Mensch anziehen, wir dann auch merken in Situationen, wie auch der neue Mensch wieder herauskommt. Und ich denke wirklich, Amen. Das ist auch die Freude an diesem Fest.
Ja.
Das Fest der ungesäuerten Brote, das genieße ich, wenn ich merke, dass mein Menschsein erneuert wird. Mein Umgang mit meinem Mitmenschen feiner wird. Mehr Empfinden habe für mein Gegenüber. Ja, das schenkt uns Jesus. Das ist in Jesus da. Das können wir da wirklich erfahren und auch uns darüber freuen.
Ja,
wir müssen nicht mehr alte Menschen bleiben, grob und unbehandelt, sondern wir können wirklich Jesus nehmen.
Amen.
Ja, sehr gut. Und dann, jetzt wird's wichtig, 3. Mose 23, weil hier habe ich selber auch mehrmals lesen müssen, wann das nächste Fest beginnt. Und zwar sagt 3. Mose 23 in Vers 11, und er soll die Garbe vor dem Herrn schwingen. Und die Garbe, das ist jetzt das nächste Fest, die Erstlingsgarbe. Und wann soll er die Garbe schwingen? Am anderen Tag nach dem Sabbat. Also, Jesus ist ja gestorben am Freitag, Sabbat Samstag, und der andere Tag nach dem Sabbat Sonntag.
Genau.
Und deshalb das Fest der Erstlinge, welches das dritte Fest ist, das wurde gehalten am Sonntag. Und das war genau der Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Dritter Tag. Sehr bedeutungsvoll. Am dritten Tag musste Jesus auferstehen. Und das hat er erfüllt. Er war im Hades, ganze Samstag, hat da die Schlüssel des Todes und des Hades geholt. Ich glaube, aus Evangelium gepredigt. Und dann, nicht? Und dann, pünktlich zum Sonntag,
sein Sieg verkündigt.
Pünktlich zum Sonntag ist Jesus auferstanden aus den Toten.
Am ersten Tag der Woche.
Am ersten Tag der Woche. Und das ist die Erfüllung des Erstlingsfests. Und warum Erstling? Weil Jesus als Erster aus den Toten auferstanden ist. Und jetzt wird es sehr wichtig, weil er jetzt sich als Erstling Gott dem Vater gebracht hat.
Amen.
Und wo steht das? In Johannes 20, Vers 17. Da sind wir jetzt in der Situation, Jesus ist auferstanden aus dem, aus dem Hades raufgekommen und er hat eine Begegnung mit Maria, weil Maria früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab gelaufen ist. Und sie findet Jesus und möchte ihn anrühren. Und Jesus sagt, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Weil er als der Erstling nicht zuerst von Maria angefasst werden durfte, sondern als Erstling zum Vater auffahren musste.
Genau.
Ja. Ganz ja, frisch aus der Auferstehung, der Erste für den Vater. Und das ist, ich habe das auch nie richtig wertgeschätzt oder bemerkt, den Vers, aber hier steht zum Vater. Und das zeigt eigentlich wirklich, dass er die ganze, die Richtung der Anbetung ist ja, dass wir vorhin, wie wir gehört haben, nicht als gerne Kinder uns um uns selber drehen und egoistisch sind, sondern es ist für den Vater.
Amen.
Und Jesus hat sich als Erstling dem Vater gebracht. Und somit, das zeigt wirklich hier, dass er Maria sagt, er muss zuerst auffahren. Und nachdem er aufgefahren ist in den Himmel, ist er wieder auf die Erde runtergekommen und da durfte man ihn dann anfassen. Der Thomas, der gezweifelt hat, der durfte seine Hand in seine Wunden legen und in seine Seite, weil da war er dann schon als Erstling beim Vater.
Amen.
Und was hat es mit uns zu tun? Weil das hat ja Jesus erfüllt. Er hat es genau nach der Schrift am richtigen Tag erfüllt, alles. Und uns zeigt es, dass er uns jetzt Anteil gibt an seinem Leben. Weil wir sind ja mit Jesus mitbegraben, sagt Römer 6, Vers 4. Und da wir mit ihm mitbegraben sind, in der Gleichheit seines Todes, werden wir auch in der Auferstehung ihm gleich sein. Weil wir dies wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde unwirksam würde, sodass wir der Sünde nicht mehr als Sklaven dienen. So haben wir jetzt Teil an seiner Auferstehung. Das habe ich eigentlich schon gesagt, aber das sieht man hier auch nochmal neu, dass wir nicht im Tod geblieben sind. Unser alter Mensch wurde mitbegraben mit Jesus, aber jetzt, wir sind ihm gleich in der Auferstehung. Wir haben Teil an seiner Auferstehung. Auch sein neues Leben bekommen beim Erstlingsfest. Und ja, das ist wirklich der Sieg über die Sünde, was uns der Herr da schenkt. Er schenkt uns bei diesem Fest, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde leben müssen. Was wir gestorben sind, sind wir der Sünde gestorben, was wir aber leben, das leben wir jetzt Gott. Also mit was beschenkt uns Gott? Weniger als mit der Befreiung von der Herrschaft der Sünde beim Erstlingsfest. Wunderbar. Wirklich. Darüber habe ich jetzt einen Vortrag an der Uni gehalten, über diese Herrschaft der Sünde. Und da gibt es keinen anderen Weg raus, außer dass wir sterben und neues Leben, neuem wiedergeboren werden. Und nur dieses neue Leben ist frei von der Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes. Ja. Dieses neue Leben, das schenkt er uns beim Erstlingsfest.
Amen.
Er hat es erfüllt und er gibt es uns jetzt. Neues Leben. Und jetzt, wie geht es weiter? Es waren jetzt die ersten drei Feste. Und das war ein Block. Das war der erste Festblock. Es steht ja dreimal im Jahr, soll man kommen, um ein Fest zu feiern. Und das war jetzt ein abgeschlossener Block. 14. Tag im ersten Monat, 15. bis 22. Tag Fest der ungesäuerten Brote und 23. Tag des Erstlingsfest. Ja, Die erste Festzeit im ersten Monat Abib fängt an am 14. Tag mit dem Passafest.
16 ist erst Fest, ja.
Und geht dann weiter vom 15. bis 22. mit dem Fest der ungesäuerten Brote. 7 Tage.
Das Erstlingsfest kommt schon nach dem ersten Sabbat.
Am ersten Sabbat?
Ja, nach dem ersten.
Ah, okay.
Ja. 14, 15, 16.
Und 16. Tag, ja, des Erstlingsfest.
Genau.
Ja. Am anderen Tag nach dem Sabbat.
Genau. Und dann 7 Tage ungesäuertes Brot essen.
Genau. Amen. Also Passafest 14. Dann fängt das Fest der ungesäuerten Brote an, am 15. Am 16. wird die Garbe geschwungen.
Richtig.
Und dann werden noch weiter bis zum 22. ungesäuerte Brote gegessen. Und so ein Festblock.
Ja. Guter Block.
Halleluja.
Und das sieht man bei Jesus. Kreuzigung.
Genau.
Ein Tag. Der ganze Sabbat war er im Grab,
ja,
und dann am Sonntag Auferstehung. Das war auch in seinem Leben so eine Abfolge, die direkt aufeinander folgt. Da hat er alles so erfüllt.
Amen.
Amen.
So. Und jetzt gehen die Feste weiter. Ihr sollt für euch zählen.
15.
Ah ja, 3. Mose 23, Vers 15. Und ihr sollt für euch zählen, von dem Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, an dem ihr die Garbe fürs Schwingopfer gebracht habt, es sollen 7 volle Wochen sein. Bis zum anderen Tag nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen. Und dann ein neues Speisopfer bringen.
Amen.
Und dies, jetzt geht's zum zweiten Festblock. Zum zweiten Zeit. Die zweite große Zeit, an der man Fest feiert für den Herrn.
Mhm.
Und ich möchte auf diese Zeit eingehen.
Mhm.
Weil wir haben hier eine Zeitspanne von 50 Tagen. Und jetzt möchte ich weiter in Jesu Leben forschen oder schauen. Nachdem er auferstanden ist, schreibt Apostelgeschichte in Kapitel 1, Vers 3, was Jesus jetzt als Auferstandener auf der Erde gemacht hat. Und Apostelgeschichte 1, Vers 3 zeigt, ihnen hat er sich auch lebendig erzeigt nach seinem Leiden durch viele sichere Beweise, indem er sich 40 Tage lang unter ihnen sehen ließ und von den Dingen des Reiches Gottes redete.
Amen.
Das heißt, jetzt hat Jesus 40 Tage von den 50 von dem Reich Gottes geredet. Und nach den 40 Tagen ist er aufgefahren in den Himmel.
Vers 9.
In Vers 9 in Apostelgeschichte 1. Und als er dies gesagt hatte, wurde er zusehends emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg.
Amen.
Okay. Jetzt fehlen noch 10 Tage. Und jetzt möchte ich einen Blickwechsel machen, weil auf der Erde ist er jetzt aufgefahren und war weg. Und die Jünger haben nachgeschaut, den Himmel, und er war nicht mehr da. Und jetzt möchte ich in den Himmel gehen, um zu sehen, wie er ankommt.
Genau, Amen. Nimm uns mit, genau. Amen. Wir halten uns an die
Dazu nehme ich euch mit in Offenbarung 5.
Ja.
Lasst uns zur Offenbarung 5 gehen.
Amen.
Um zu sehen, wie Jesus jetzt im Himmel ankommt.
Genau.
Vers 5 und Vers 6. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, zu öffnen die Schriftrolle und ihre 7 Siegel.
Amen.
Und ich sah in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und in der Mitte der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, ausgesandt über die ganze Erde.
Mhm. Amen.
Und hier sehen wir, sehr in Bildern gesprochen, aber die Bibel zeigt, wie die Bilder zu verstehen sind, zuerst den Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Was hat diese Aussage zu sagen über Jesus? Als was kommt Jesus hier an? Als jemand aus dem Stamm Juda. Was heißt es? Das zeigt seine menschliche Abstammung. Wäre er als Gott jetzt im Himmel und sogar auf dem Thron, dann wäre aus dem Stamm Juda nicht relevant, weil als Gott ist er von Ewigkeit zu Ewigkeit und hat in dem Sinne keine Abstammung. Aber als Mensch war Jesus aus dem Stamm Juda. Er war in der Abstammungslinie von David. Und David war aus dem Stamm Juda. Er war, das wird später auch nochmal erwähnt, er war kein David, sondern ganz besonders aus dem Stamm Juda. Und deshalb wird hier Jesus im Himmel als Mensch beschrieben. Als Mensch aus, ja, die Wurzel
Amen.
Davids.
Genau.
Ja. Das fand ich wirklich beachtlich, dass hier wirklich jetzt ein Mensch im Himmel ist.
Amen.
Ja. Und sogar nicht nur Himmel, sondern ich sah in der Mitte des Thrones.
Genau.
Ein Mensch auf dem Thron.
Halleluja.
Und ich dachte mir zuerst, warum ist das wichtig? Aber das zeigt etwas von Gottes Vorsatz, den Gott von Anfang der Welt schon gefasst hat. In 1. Mose 1, Vers 28, da schafft Gott Himmel und Erde, er stellt sie wieder her und er nimmt den Menschen und sagt: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Das zeigt wirklich, wie wichtig der Mensch in Gottes Augen ist. Gott möchte, dass der Mensch mit ihm herrscht. Gott hat sich dazu entschieden, den Mensch über seine Schöpfung herrschen zu lassen. Und das hat Gott weiterhin. Das ist für uns so wichtig zu sehen, weil nur so verstehen wir, warum Gott möchte, dass wir reif werden, um mit Christus zu herrschen im tausendjährigen Reich. Das verstehen wir nur dann, wenn wir sehen, Gott möchte den Mensch über seine Schöpfung zum Herrschen setzen. Und Jesus musste deshalb auch als Mensch vorausgehen. Er als der erste Mensch, nur so kann dann Paulus in Kapitel 8, Vers 32 sagen, dass er der erste unter vielen Brüdern war. Nur weil er als Mensch diesen Weg vorausgegangen ist, können auch wir ihm den Weg nachgehen. Und deshalb ist es sehr wichtig, das hier zu sehen, dass Jesus als Mensch jetzt hier im Himmel ankommt. Als der gestorben ist, auferstanden, aufgefahren Und jetzt kommt er als Mensch. Und warum habe ich gesagt, dass jetzt diese Stelle das zeigt, dass wir jetzt im Himmel schauen, wie er ankommt? Weil in Vers 6 steht, ein Lamm stehen wie geschlachtet. Und das zeigt, es ist noch nicht so lang her. Er wurde geschlachtet und nur 40 Tage später fährt er in den Himmel auf. Und da das so kurz eigentlich nur ist, da steht hier sogar, das Lamm, das war wie geschlachtet. Es war nur so kurz erst her.
Frisch.
Und jetzt kommt er als Mensch auf den Thron. Ja. Also das ist jetzt mal diese Ausgangskonstellation. Und jetzt wollen wir sehen, was macht Jesus auf dem Thron. Und das war ja das Wichtige, dass er der Einzige war, der würdig ist, die Siegel aufzubrechen. Er war würdig, die Siegel aufzubrechen. Und das hat er auch gleich gemacht. Jesus bricht die Siegel auf von diesem Buch. Und in der Offenbarung 6, Vers 1 steht, ich sah, wie das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete und hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit einer Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen und es wurde ihm ein Siegeskranz gegeben und er zog aus, siegend, um zu siegen.
Amen.
Jesus öffnet das erste Siegel und ein weißes Pferd geht aus. Was heißt das weiße Pferd? Was ging auf die Erde aus? Und jetzt müssen wir wieder auf die Erde gehen. Weil dieses Pferd, das geht jetzt runter wieder auf die Erde. Und deshalb gehen wir jetzt wieder in der Apostelgeschichte. Was ist hier passiert? Und jetzt ist wieder die Zeit sehr wichtig. In Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war.
Amen.
War genau die richtige Zeit. 50 Tage, jetzt waren auch 10 Tage verstrichen. Als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle am selben Ort zusammen. Und plötzlich geschah vom Himmel ein Brausen, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Und sie setzten sich auf jeden unter ihnen. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt.
Amen.
Jetzt hat Jesus den Heiligen Geist gesandt. Und das war das Pfingstfest.
Ja.
Es war die Zeit vom Pfingstfest, als der Heilige Geist ausgesandt wurde. Und jetzt konnte das weiße Pferd losgaloppieren. Und das ist das Evangelium.
Amen, amen.
Ja. Weil jetzt sagt Petrus, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. In der Apostelgeschichte 2, Vers 22. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott unter euch erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn getan hat in eurer Mitte, wie ihr selbst wisst, diesen, der nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorkenntnis Gottes ausgeliefert wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Den hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, da es unmöglich war, dass er von ihm festgehalten wurde. Ja. Er bezeugt jetzt Jesus Christus als den, der gestorben und auferstanden ist. Und dieses Evangelium, und das fand ich wirklich auch nochmal sehr schön zu sehen, das ist jetzt in die Welt ausgegangen und Offenbarung zeigt, siegend und um zu siegen.
Ja.
Und das Evangelium hat seit dem Tag, an dem es hier durch Petrus und die anderen verkündigt wurde, viel Bedrängnis bekommen. Es gab Menschen, die wollten es ausrotten, alle Bibeln beseitigen, die es gibt. Aber niemand konnte es auslöschen. Das Evangelium ist und bleibt siegreich. Ja.
Amen.
Es ist wirklich siegreich.
Amen.
Niemand kann es verbieten, niemand kann es beseitigen. Das ist wirklich vom Herrn so gemacht. Das weiße Pferd, das kann niemand überwinden.
Amen.
Und das zeigt wirklich das Evangelium. Deshalb reden wir auch heute noch, weil es ist wirklich siegreich.
Ja. Amen. Amen.
Ja. Und beim Pfingstfest muss ich nicht so viel sagen. Was haben wir bekommen? Den Heiligen Geist. Ja, das ist die Freude beim Pfingstfest. Dass Gott uns den Geist gibt.
Amen.
Und der Geist, warum ist der so wunderbar? Weil der Geist Gottes, der lehrt uns alle Dinge, die wir wissen müssen. Der erinnert uns. Der Geist, der tröstet uns. Der Geist hat Vollmacht, gibt uns Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und dieser Geist ist wirklich wunderbar deshalb. Also das Pfingstfest, das gibt uns auch Freimut, Jesus zu bezeugen von unseren Kollegen, weil der Geist in uns da ist. Das habe ich auch erfahren. Wenn der Geist wirklich fließt, dann ist es nicht schwierig, von Jesus zu erzählen. Aber es ist nicht meine Kraft und Fähigkeit, sondern es ist der Geist, den der Herr uns gibt. Und den hat er ausgegossen beim Pfingstfest.
Amen.
Also da schenkt uns der Herr den Geist. Ja, genau. Tiefen Gottes kennt der Geist. Und kann uns auch viel offenbaren und zeigen. Und wir sehen natürlich Jesus als den, der auf dem Thron sitzt.
Ja.
Als Mensch. Weil, das hatten wir auch heute Morgen schon mal kurz, dass es wichtig ist, wenn wir Jesus auf dem Thron sitzen sehen, dass es was anderes ist, wie wenn wir ihn als den Leidenden sehen. Weil Jesus auf dem Thron zeigt, er steht über allem und er ist mächtig und auch größer als alles, was uns hier bedrängen kann.
Amen.
Und deshalb ist es gut, ihn auf dem Thron zu sehen und nicht auf dem Kreuz, weil auf dem Thron das viel gewaltiger und mächtiger
ist. Amen. Ja. Viel länger.
Und da wird er in Ewigkeit bleiben. Ja, der Thron ist ewig.
Genau. Amen.
Gut, das war jetzt schon der zweite Festblock, die zweite Festzeit, weil das ist nur das eine Fest, das Pfingstfest. Das ist die zweite Festzeit. Und dann geht es weiter mit der dritten Festzeit. Und die mache ich jetzt nicht so ausführlich, weil mir natürlich bei der dritten Festzeit auch sehrt, dass die noch nicht komplett erfüllt ist. Jesus sitzt jetzt auf dem Thron und er wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, dann zeigt Timotheus, dass diese Thessalonicher, müsste sein, mit der letzten Posaune, ja. Da sagt Thessalonicher 4, Vers 16, und ihr habt noch gar nicht gesagt, welches Fest folgt. Es folgt ein Fest, und da sagt 3. Mose 23, nach dem Pfingstfest, der Herr redete zu Mose, redet zu den Söhnen Israel, im 7. Monat, am 1. des Monats, soll euch Ruhe sein, eine Erinnerung durch Lärmblasen, eine heilige Versammlung. Und dieses Fest heißt Posaunenfest. Am 1. des 7. Monats. Das heißt, der 7. Monat ist die letzte Festzeit. Es ist die Zeit der Ernte. Und dort gibt es Posaunenfest und die Erfüllung davon, die wird sein, wenn Jesus wiederkommt. Das sagt Thessalonicher, 1. Thessalonicher 4, 16. Der Herr selbst nämlich wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit einer Posaune Gottes vom Himmel herabkommen.
Amen.
Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Auf die Erfüllung dieses Festes warten wir und sehnen uns sogar danach. Und wir sind jetzt in der Vorbereitung. Und In der Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi brauchen wir auch die drei letzten Feste. Und darüber werden wir jetzt auch noch ein bisschen mehr Gemeinschaft haben. Genau. Aber mal nur so viel von meiner Seite. Die ersten zwei Festzeiten. Und es ist ja wirklich, wenn man das so detailliert sieht, ich finde es schon sehr ermutigend zu sehen, Jesus hat es im Detail erfüllt. Und er schenkt uns da wirklich viel. Jesus gibt uns da sein Fleisch, sein Passahlamm. Er gibt uns ihn selber als Brot des Lebens und auch die Auferstehungskraft, dass wir mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden sind. Er gibt uns seinen Geist und ich denke, das ist wirklich sehr reich. Und eine große Freude, ihn darin zu erfahren, wie reich er ist, dass wir uns wirklich daran freuen.
Amen. Ich
denke, die Freude am Herrn ist wirklich unsere Stärke, wenn wir uns im Herrn freuen, in Jesus. Nicht in irgendwelchen anderen Dingen, aber wenn es eine Freude in Jesus ist, was er vollbracht hat, das ist wirklich eine Stärke.
Amen.
Gleich kurz weitermachen und noch auf die letzten drei Feste eingehen. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Wiederholung für die ganzen Feste. Ich fand es so reich zu sehen. Gott gibt uns diese Feste als ein Geschenk. Die sind für uns. Gott gibt uns Christus. Gell? Und wir im Bild, gell, die hatten dieses reiche, gute Land, wo sie so viel erfahren haben und davon haben sie Gott wieder was zurückgebracht. An den Festen. Und so ist es auch. Heute sollen wir Christus als so ein reiches, gutes Land erfahren. Und diese ganzen Feste sind ein Geschenk, wo wir Christus noch reicher gewinnen können. Vielleicht ist es ganz gut. Ich glaube, der Schwarze hat nicht funktioniert, oder?
Der Grüne, der Blaue.
Was geht?
Ich hole hier mal. Wenn man hier einen Zeitstrahl hat, das jüdische Jahr fängt im Nisan an, das fängt sozusagen im Frühjahr an. Der erste Monat ist im Frühjahr, wo die erste Ernte reinkommt und das fängt sozusagen hier an mit dem Passafest. Das Passafest, dann das Fest der ungesäuerten Brote und hier ist auch das Erstlingsfest. Das war dieser erste Block, der Jonathan gesagt hat. Und der Herr hat das alles erfüllt. Das ist unser Fest. Der Herr tut dem Passafest uns rausretten aus dieser Welt und uns befreien von der Herrschaft der Sünde. Und dann haben wir dieses ungesäuerte Brot. Der Herr ist unsere Speise. Wir können alles Alte ausfegen und das Neue essen. Seine Menschlichkeit wird unsere Wirklichkeit. So ein wunderbares Fest. Und dann das Erstlingsfest. Der Herr hat, wir sind mit ihm gestorben. Und manchmal merken wir als Christen, wir sind irgendwie im Tod. Aber der Herr schenkt uns Christus als unsere Auferstehungskraft. Für unseren müden, toten Leib. Manchmal wollen wir nicht. Und da ist die Auferstehungskraft. Und dann etwas später, wie erwähnt, 50 Tage später, 7 mal 7 Wochen, ist dieses im Sommer, wo die nächste große Ernte reinkommt. Hier am Anfang kommt die Gerste, im Sommer kommt der Weizen. Und da steckt auch viel dahinter, gell, was es heißt, die Weizenernte. Und hier haben wir gerade gesehen, dieses Pfingstfest ist auch wunderbar, weil wir haben den Herrn auf dem Thron und die Autorität und die Vollmacht. Und dieses Fest ist auch ein Geschenk für uns, gell, dass wir seine Vollmacht, er als Mensch ist auf dem Thron und wir sollen ihm folgen.
Ja.
Wir bekommen eine Uniform mit Vollmacht.
Mhm.
Gell, ich als Mensch, ich kann keine LKWs oder so aufhalten, aber wenn ich eine Polizeiuniform habe und Al-Kawi aufhalten will. Das ist ganz anders. Und so, der Herr, der auferstanden ist und auf dem Thron sitzt, hat dort den Geist ausgegossen, äußerlich bekleidet mit Kraft, mit dieser Vollmacht. Und dieses Fest ist für uns heute, wenn wir es nicht erfahren und nicht feiern, haben wir oft nicht diese Vollmacht. Aber der Herr möchte, dass wir dieses Fest, das er erfüllt hat, erfahren.
Amen.
Und dann am Ende, ich sage jetzt am Ende vom Jahr, es ist nicht das Ende, aber es ist der 7. Monat, ist nochmal ein Festblock mit nochmal 3 Festen. Und darauf wollen wir kurz eingehen. Das ist ja das Posaunenfest, das Versöhnungsfest und das Laubhüttenfest. Und interessant ist, dieser 7. Monat, ich schreibe das mal hier hin, diese Zahl 7, die hatten wir schon öfter, das zeigt, es hat mit der Vollendung zu tun.
Amen.
Es ist sozusagen am Ende. Es hat was mit der Vollendung im 7. Monat.
Ja.
Und diese Feste ist auch die Erfüllung in Christus, dass wir ihn erfahren. Aber das alles hat Jesus schon komplett für uns getan. Aber im 7. Monat, diese Feste, die laufen noch. Die sind noch nicht erfüllt. Aber darin, die sind dafür da, dass wir zur Vollendung kommen. Die sind dafür da, uns vorzubereiten auf das, was kommt. Nämlich auf das Reich. Auf Gottes Reich. Ja, als Christen, wir warten darauf, dass der Herr Jesus wieder zurückkommt. Die ganze Bibel zeigt, Jesus ist einmal gekommen für die Erlösung. Und wenn er wiederkommt, wird er nicht mehr wiederkommen für die Errettung, sondern er wird wiederkommen als König, um auf dieser ganzen Erde Gerechtigkeit einzusetzen und uns zu erretten und uns Könige und Priester zu machen. Und dafür braucht es Vorbereitung. Wie wir gehört haben, da kann nicht ein kleines Baby reingehen und regieren, sondern dafür müssen wir vorbereitet werden und dafür schenkt uns Gott diese Feste. Und wie gesagt, das erste war das Posaunenfest. Die Verse stehen auf dem Outline, es ist vielleicht zu viel zu lesen, aber ich sage mal kurz, damals waren es silberne Posaunen bei Mose, die geblasen werden sollten. Und die wurden für verschiedene Sachen benutzt. Zum Aufrufen des Volkes. Und zum Aufbruch. Das ist auch was, gell? Dass es einen Aufbruch gibt. Und vielleicht können wir kurz in Matthäus 24 lese ich mal vor. Das ist der Vers, also ich gehe jetzt direkt zu Vers 31, aber die Verse davor geht es darum, um das Erscheinen, um die Wiederkunft des Menschensohns. Und das ist ganz gut zu lesen, 29, 30, aber ich springe zu 31 und da heißt es, er kommt mit seiner Herrlichkeit und mit seinen Engeln, und wird eine laute Trompete senden. Für was? Sie wird seine Auserwählten zusammenbringen. Von den 4 Winden. Da sehen wir, das ist sozusagen die Erfüllung von dem Posaunenfest. Und dafür gibt es einige Verse im Neuen Testament. Das zeigt, es wird am Schluss eine Posaune geben, um sein ganzes Volk, das bereit ist, zusammenzusammeln und vor ihn zu bringen. Und dafür sind die Posaunen als erstes, um die ganzen Versammlung damals in Mose in der Wüste zusammenzusammeln. Und dieses Fest hat viele Aspekte. Wir gucken ja über alles nur kurz drüber, um einen Einblick zu kriegen. Es ist gut, da reinzugehen. Aber dieses Fest, das Beeindruckendste ist wirklich diese letzte Posaune, sie immer wieder erwähnt wird. In, die Verse sind hier auf dem Outline 1. Korinther 15. Da geht es auch um das Reich zu erben. Und dass das Reich nicht geerbt werden kann von uns, wie wir sind. Nicht von dem Verweslichen. Nicht von dem alten Menschen. Sondern von dem Unverweslichen, von dem neuen Menschen. Darüber redet er in diesem Kapitel. Und zeigt, was das ins Reich hineinkommen wird. Und sagt dann auch, das wird dann am Ende passieren, beim Schall der letzten Posaune. Und auch in Thessalonicher, die Verse, geht es darum, am Ende dieses Treffen zusammen mit dem Herrn in der Luft. Da erwähnt er auch die Posaune, die zusammenruft. Und auch in Offenbarung ist die 7. Posaune die, die am Schluss alle auch ruft vor den Thron. Vor dem Richterstuhl Christi. Da kann man viel drin graben und das ist gut. Ich will noch kurz sagen, die Posaune ist aber auch dafür da, zum Kampf zu rufen. Das ist heute ganz praktisch. Geld zu posaunen, dass wir zusammenkommen zum Beten. Und auch ein Aspekt, es ist eine Errettung, dass wir zu den Menschen die Wahrheit reden. Das ist auch die Posaune. Nämlich nicht nur das ganze wunderbare Errettungswerk, das er schon vollbracht hat, sondern auch, dass der Herr wiederkommt. Dass die Menschen das wissen. Die Wahrheit zu reden, ist eine silberne Posaune der Errettung.
Amen.
Und vor allem auch für uns Gläubige, dass wir uns gegenseitig ermutigen, zusammenzukommen, rauszukommen aus dem Lager, dafür ist die Posaune auch. In Offenbarung 18, Vers 2 heißt es von einer lauten Stimme. Ja, heute ist die Posaune auch oft unser Mund. Und da sagt es, dass Gottes Volk, die Christen, gefangen sind in diesem ganzen System von Babylon, in dieser ganzen Religion. Und der Herr sagt, komm heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an dem Gericht, was dieses System bekommt. Heute traut sich niemand darüber zu reden, inklusive unserem Selbst. Es kommt nicht aus uns raus, dass wir sowas reden können. Aber der Herr schenkt uns dieses Posaunenfest.
Amen.
Und es soll uns Mut machen. Die Wahrheit macht die Menschen frei.
Richtig.
Nicht das, was sie gerne hören über Liebe oder was weiß ich. Gottes Liebe ist wunderbar, aber Gottes Gerechtigkeit und die ganze Wahrheit zusammen, das macht die Menschen frei. Und deshalb schenkt Jesus uns dieses Posaunenfest, weil wir aus uns können es nicht, aber er hat die Posaune immer geblasen. Er hat nicht darauf geachtet, was die Menschen von ihm hören wollten, sondern er hat die Wahrheit gesagt. Und ich glaube, wir alle, die wir schon mal mit Menschen reden wollten über das Evangelium, haben diese Erfahrung gemacht. Man hat oft keine Lust, rauszugehen. Irgendwas hindert einen innerlich. Und ich habe schon gebetet und auch die Erfahrung von anderen gehört, Herr, gib mir Kraft. Und der Herr sagt, nein, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Wenn du hingehst und predigst, du bekommst durchs Evangelium die Kraft. Deshalb ist das ein Geschenk, gell? Dieses Posaunenfest ist ein Geschenk von Gott an uns. Lob den Herrn.
Amen.
Dann das Versöhnungsfest ist auch ein Tag. An einem Tag gibt es dieses Versöhnungsfest. Und vielleicht können wir da am 10. Tag ja, das lesen in 3. Mose 23. Ich weiß nicht, wie viel wir vielleicht gerade den Vers 27 zusammen zu lesen.
Ja.
Einmal in Elberfelder und vielleicht danach sogar nochmal in Luther. 3. Mose, Kapitel 23, Vers 27.
Doch am 10. dieses 7. Monats, da ist der Versöhnungstag. Eine heilige Versammlung soll er für euch sein. Und ihr sollt euch selbst demütigen und sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen.
Amen.
Amen. Am 10. Tag. In diesem
7. Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten und fasten und dem Herrn Feueropfer darbringen.
Amen. Ja. Es ist am Versöhnungstag ist sehr betont, natürlich als erstes die Versöhnung, dass wir mit Gott versöhnt sind. Aber hier vor allem dieses zwei Punkte, dieses Demütigen vor dem Herrn und die Ruhe. Also wenn man weiter liest, sagt es immer wieder, man soll an diesem Tag nicht arbeiten, sondern zur völligen Ruhe kommen. Und dieses Demütigen, das wird auch als, einmal sagt es Fasten, und es sagt auch auf der anderen Seite, die Seele verleugnen. Ja, die alte Übersetzung in Luther sagt, glaube ich, sogar die Seele kasteien.
Ja.
Die Seele verleugnen. Und das ist so gut zu sehen. Gell? Es geht nicht um die ursprüngliche Erlösung. Da ist auch eine Versöhnung schon mit Gott.
Ja.
Aber hier am Ende geht es um das Volk Gottes, das sich versöhnen muss mit Gott.
Mhm.
Wieso haben wir das nötig? Weil unsere Seele wirklich noch verdorben ist und nicht so ist wie Gott. Wenn der Herr wiederkommt, ist die Frage, wie sehr entsprechen wir ihm? Und dafür müssen wir ganz versöhnt werden in unserem Gefühl, in unserem Denken. Und in dem, was wir wollen, versöhnt sein mit Gott. Gell? Und dieses Seele verleugnen, davon redet der Herr Jesus oft. Wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sein Selbst und folge mir nach. Das Problem ist, wir hatten vorhin kurze Gemeinschaft, das Selbst und auch unser Leib ist wie eine Isolierschicht für den Geist. Der Geist will vorangehen, der Geist will Gottes Willen tun. Aber wenn ich zu Hause bin, oftmals will ich andere Dinge tun. Und das stoppt mich. Und dann ist die Frage, habe ich dieses Fest, dass ich es verleugne? Gell, dass ich faste, was es immer auch sei, was meine Seele essen will. Medien, Sport. Es gibt viele Dinge, die wir zu tun haben. Ja, in diesem Zeitalter, es ist immer was zu tun. Immer was zu tun. Busy, nonstop. Aber das ist ein Tag, wo man nichts tut. Man soll in die Ruhe kommen. Und mir ist erst vor kurzem bewusst geworden, dass das wirklich dieser Tag ist, das Versöhnungsfest, wo dieser eine Tag ist, wo der hohe Priester hineinging damals in das Heiligtum. Ja, viele kennen das, dass er einmal im Jahr in das Allerheiligste hineingehen durfte. Und das war am Versöhnungstag.
Amen.
Dort hat er die Schuld für das ganze Volk gesühnt und ist direkt in Gottes Anwesenheit getreten. Und lob den Herrn, Christus ist die Erfüllung von diesem Fest. Er gibt es uns heute. Er hat den Weg frei gemacht und wir können nicht einmal im Jahr, sondern wir können täglich hineingehen in das Heiligtum. Das ist wunderbar. Aber dafür brauche ich oftmals die Versöhnung. Weil der Herr ruft mich hinein, aber ich will gar nicht reinkommen. Ich will gerade was anderes machen. Ich sage später. Und da ist dieses Fest so gut, sich die Zeit zu nehmen. Wie oft nehme ich mir die Zeit und lasse einfach alles andere, Handy ausschalten oder was auch immer abschalten und in die Ruhe zu kommen und vorwärts zu kommen durch Christus in das Allerheiligste, in die Anwesenheit Gottes. Dafür brauchen wir wirklich diese Versöhnung. Ja. Vielleicht in 2. Korinther 5, da redet er auch über die Versöhnung. Vielleicht können wir den Vers noch lesen. 2. Korinther 5. Vers 20.
So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott mahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott.
Amen.
Amen.
Lasst euch versöhnen mit Gott.
Amen.
Das ist einerseits ein sehr guter Evangeliumsaufruf, die Menschen zu versöhnen mit Gott. Aber wenn man den Kontext hier liest, geht es eigentlich um die Heiligen hier gerade. Um die Gläubigen, dass sie sich neu versöhnen mit Gott. Weil wir oft Dinge tun, die Gott nicht mag. Und wenn er wieder kommt und wir in so einem Zustand sind, ist es nicht gut. Deshalb brauchen wir alle diese Versöhnung. Und wenn man guckt, davor redet auch Petrus über die Zeit des Kommens und dass er eigentlich gar nicht mehr in seiner, er nennt es Hütte, in seiner sterblichen Behausung ist. Und er redet davon, zum Herrn zu gehen und zeigt, dafür ist es wichtig, so eine Versöhnung zu haben. Ja, es sind noch viele Verse auf dem Outline. Ich denke, wir können auch weitere Gemeinschaft darüber haben. Aber das wird zum letzten Punkt, der gerade auch mit dieser äußerlichen Hütte zu tun hat, ist das Laubhüttenfest. Gell, und das ist, dieses Fest ist damals, als sie ins gute Land sind und so reich geworden sind im guten Land, sollten sie immer wieder dieses Laubhüttenfest feiern, dass sie 7 Tage lang sich die besten Zweige nehmen und damit grünen Laubbäumen und so Hütten bauen und 7 Tage darin sind. Und nach 7 Tagen, sicher, man sieht, da verwelkt, fängt das alles an zu verwelken. Und es soll einfach zeigen, wir sind Pilger auf dieser Erde.
Amen.
Wir leben in Laubhütten. Aber unser Ziel ist was? Ist Gottes Reich. Wir wollen uns ausrichten auf das, was bleibt, das, was droben ist. Und dieses Fest ist auch so gut für diese Vorbereitung, dass wir sehen, die Dinge, die der Herr uns gibt auf dieser Erde, das ist gut, der Herr versorgt uns mit allem, aber das ist nicht, was unser Fokus ist. Schönes Haus, Familie, ein gutes Auto, das wird alles verwelken. Selbst Paulus sagt sehr klar, sein Leib ist eine Hütte, die vergeht und er möchte lieber in der Wirklichkeit sein. Und dazu lass uns auch noch einen Vers lesen. Mehrere. Ich denke, Hebräer 11 sagt es auch sehr stark, dass wir keine bleibende Stadt hier haben, sondern Pilger sind.
Ja.
Amen. Das heißt hier schon von Abraham, in Hebräer 11, von 8 an redet er über Abraham. Vielleicht 9, lass uns 9 lesen, 9 und 10.
Amen. Durch Glauben lebte er als Gast in dem Land der Verheißung, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist.
Abraham war ja eigentlich schon ausgezogen als Pilger, eine lange Reise gemacht, Zwischenstopp, aber am Schluss kam er in dieses gute, verheißene Land. Und trotzdem heißt es, er ist dort weiter in Zelten umhergezogen als Pilger. Warum? Er hat schon viele tausend Jahre weitergesehen. Gott hat ihm was gezeigt,
Amen.
Nämlich die Stadt.
Ja, Amen.
Das war sein Ziel. Deshalb war auf dieser Erde nur ein Pilger.
Ja.
Und das ist das Laubhüttenfest.
Amen.
Lass uns dazu noch Vers 13 im gleichen Kapitel lesen.
Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sie aber von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind.
Amen.
Ja, das ist das Laubhüttenfest.
Amen.
So eine Gesinnung. Wir sind hier auf der Erde, der Herr gibt uns was, aber wir sind nur Gäste. Unser Ziel ist was anderes. Vielleicht noch Kapitel 13, Vers 14. In Hebräer Kapitel 13, Vers 14.
Amen. Sehr gut. Ja.
Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.
Amen.
Das gilt für uns, gell, dieser Vers.
Amen.
Und vielleicht noch eins, damit wir sehen, nicht nur Hebräer, auch Petrus redet davon. In 1. Petrus Brief, Kapitel 2, Vers 11.
Amen. Oh Herr, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, dass ihr euch von den fleischlichen Begierden fernhaltet, welche gegen die Seele kämpfen.
Amen. Ja, das ist so gut, dieses Fest zu feiern.
Amen.
Das macht uns frei. Und es gibt viele Aspekte, aber vielleicht ein Punkt noch, nämlich das ist der Hauptpunkt mit bei diesem Laubhüttenfest ist die Freude. Das wird sehr betont. Ich denke, wir können das vielleicht selber lesen, das ist in Mose, auch in Kapitel, in 5. Mose, in Kapitel 16, auch in Kapitel 12, aber in Kapitel 16, vor allem fürs Laubhüttenfest, wird die Freude sehr betont, dass wir uns freuen sollen. Und das ist so schön zu sehen. Wir hatten da mal Gemeinschaft drüber. Wenn wir uns als Menschen, die Menschen sich freuen, dann holen sie einen schönen Saal, am besten ein Schloss und alles wunderbar und schönes Besteck, Kristallglas. Und da ist die Freude. Aber die sitzen da draußen in den Laubhütten. Aber sie freuen sich über den Herrn. Und über den Reichtum in Christus. Und diese Freude, die haben wir wirklich heute schon. Die erfahren wir. Wie der Herr unsere höchste Freude ist. Wir brauchen nicht das ganze Äußere, die schöne Orgel oder was weiß ich. Der Herr ist unsere Freude.
Amen.
Und dann freuen wir uns auch auf seine Wiederkunft. Und wenn er wiederkommt, heißt es, auch in den Propheten, zum Beispiel in Zacharja 14, dieses Fest hat wirklich mit dem tausendjährigen Reich zu tun. Dort geht es dann weiter mit dem Laubhüttenfest. Es wird nochmal tausend Jahre weiter gefeiert. Und die Freude ist dort noch größer. Und für uns heute aber ist es alles, was der Herr vollbracht hat hier und noch am Vollbringen ist für unsere tägliche Erfahrung, aber speziell am Tisch des Herrn. Da hat er selber dieses Fest eingesetzt.
Amen.
Und dieser Tisch wird so reich, wenn du merkst, wie viel Wirklichkeit darin steckt.
Amen.
Es ist nicht nur ein Ritual, wir brechen das Brot, wir trinken den Wein, weil wir denken an Jesus und das ist halt ein Ritual, den das Neue Testament sagt, sondern man sieht, die ganze Schrift hat so viel Wirklichkeit an diesem Tisch, dass wir merken, wir sollen dieses Fest feiern. Paulus sagt, fegt den alten Teig aus, denn Christus, unser Passa, ist gestorben. Darum lasst uns dieses Fest feiern.
Amen.
Und wenn ich an diesem Fest mich erinnere, dass ich heute ein Laubhüttenfest feiere, und da kommt die Freude und lobt den Herrn, das ist so gut.
Amen.
An diesem Tisch sich immer wieder zu erinnern, was das alles beinhaltet.
Amen.
Ich glaube, das braucht nicht nur Tage und Wochen, das wird Monate und Jahre brauchen, um immer mehr davon zu ergreifen und
Amen.
Es zu sehen. Gell? Es ist nicht wenig, was da über diese Feste geschrieben steht.
Amen.
Aber es ist so kostbar. Lob den Herrn.
Amen.
Sehr kostbar, diese Feste zu feiern.
Amen.
Ich habe seit ich mein zweites Kind habe und da habe ich gemerkt, dass das Dienen, dem Herrn dienen, wurde nicht mehr so einfach. Und ich habe gemerkt, dass dann ich auch immer mehr eingeschränkt wurde durch die beiden Kinder, auch durch die Arbeit und in mir war irgendwie ein Wunsch, ich will schon noch mehr dem Herrn dienen, aber wie soll das funktionieren? Und dann habe ich gemerkt, diese Feste feiern, das hat mich gerettet. Hat mich und meine Frau völlig wirklich frei gemacht von diesem sich um sich selbst drehen, dieses in Alltag leben. Wir haben das Passafest gefeiert zusammen, wir haben gemerkt, der Herr hat uns mit Freuden gefüllt, wenn wir einen Schritt auf ihn zugemacht haben. Wenn wir gesagt haben, wir wollen bewusst jetzt diese Zeit neben dem Herrn zu geben, dann waren wir mit Freude gefüllt. Wenn ich gesagt, meine Frau sagt, diese Zeit mache ich dir frei, damit du versammeln gehen kannst. Und sagt, sie mit Freude gefüllt und mich mit Freude gefüllt. Und wir haben gemerkt, es ist dieses Ausziehen. Und auch, das ist, also der Herr hat durch die Feste alles gegeben, um unseren Bedarf, was wir brauchen, zu decken, damit wir zu viel kommen.
Amen.
In seiner Weisheit sind die Feste so vielfältig. Und das Christenleben ist ja nicht eine Mühsal. Ja? Es ist ein Wettlauf, aber ein Wettlauf mit Freude, wenn wir die Feste feiern. Und der Herr muss uns noch mehr offenbaren, was Christus in diesen Festen für uns ist.
Amen.
Das ist auch mein Anliegen, durch diese, was wir heute gehört haben, dass der Herr uns die Augen des Herzens erleuchtet. Uns zeigt, was er uns geschenkt hat in Christus. Dass wir nicht einfach ein laues Leben führen, ja? Sondern dass wir wirklich mit Freuden diesem Ziel nachjagen.
Amen.
Paulus hat auch die Haltung gehabt, weil er diese Feste gelebt hat, hat er ständig gesagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist.
Mhm.
Weil er hat diese Feste gelebt. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, wir haben ein bisschen vom Passafest genossen, ja? Das hat uns so viel Freude geschenkt, aber wir haben sieben Feste. Wir haben noch viel mehr. Und besonders auch das Laubhüttenfest, da möchte ich weiter hinkommen. Ja? Ich habe auch eine Biografie von einem gelesen, der mit seiner Frau, der sehr reich wurde, beide waren gläubig und als sie jung waren, wollte dem Herrn sich hingeben. Aber seine Frau wollte ein eher das bequeme Leben nehmen. Dann wurden sie beide sehr reich, er war ein Arzt und inzwischen schon Millionär und er sagt, sein Leben wurde richtig fade. Innerlich, weil er wusste, mein Leben gehört dem Herrn und das Leben passt nicht zu mir. Dieses irdische, wohlhabende Leben passt nicht. Und dann hat er im Herzen gehabt, seiner Frau zu sagen, komm, wir geben, spenden mal ein bisschen von dir, was wir haben. Und dann hat seine Frau gespendet und dann hat sie gemeint, wow, das ist Freude. Und dann hat durch diese Freude, wurde sie neu erweckt für den Herrn, dann haben sie die Hälfte gegeben, dann haben sie alles gegeben und sind dann ganz zu den Herrn gegeben. Also sie haben das auf Hüttenfest gefeiert. Und ich habe einfach gemerkt, je mehr du dem Herrn gibst, desto mehr bekommst du Freude. Und das soll uns einfach ermutigen, dass der Herr uns damit ans Ziel bringen möchte.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Bring uns ans Ziel durch die Feste, Herr. Danke, Herr, für die Wirklichkeit aller sieben Feste in dir.
Amen.
Amen.
Mit dir und für dich sein.
Amen. Amen. Danke. Wir loben dich.
Alles, was du für uns geworden bist.
Amen.
Amen. Für all das auch jetzt noch mehr erfahren und anwenden.
Amen.
Ja, vom Passafest. Oh, feste, ungesäuerte Brote bist du für uns.
Amen.
Erstlingsfest. Amen. Pfingstfest, Herr Jesus.
Amen.
Ja, dich darin noch viel mehr zu erfahren.
Amen.
Deine Auffahrt und in deiner Herrschaft, Herr.
Amen.
Herr Jesus, auf deine Wiederkunft. Amen. Danke, du hast uns alles geschenkt.
Amen.
Herr Jesus Christus, ja, wir geben uns dahin, darin zu arbeiten, damit wir dich gewinnen.
Amen.
Amen. Amen. Herr, wollen diese Freude noch mehr erfahren, Herr.
Amen.
Sie all diese Feste halten, Herr.
Amen.
Bring uns noch mehr in Erfahrung hinein, Herr.
Amen.
Amen. Ja, Herr, diese Erfahrung, dass du unsere Freude bist.
Amen.
In Freuden ausziehen.
Amen.
Oh, alle uns in dir freuen und Herr, dich genießen.
Amen.
Du sollst unsere höchste Freude sein, Herr.
Amen.
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 Danke, Herr. Amen.
Die Freude am Herrn ist unsere Stärke.
Amen.
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 Ja, lob den Herrn. Wir haben noch eine Versammlung heute Abend. Wir machen es wie bei den Festen. Wir haben auch drei Blöcke. Erster war heute Morgen, dann haben wir jetzt einen gehabt und der dritte Block im siebten Monat. Ja, ist heute Abend. Lob den Herrn. Lass uns auch bei diesem dritten Block den Herrn neu suchen. Wir werden dann über die fünf Opfergemeinschaft haben heute Abend. Also ihr habt vielleicht schon diese Tabelle gesehen, die haben wir jetzt machen lassen. Ihr könnt das nochmal mitnehmen und beim Abendessen nochmal darüber nachlesen. Wir kommen dann heute Abend zur Rückseite. Die fünf Hauptopfer von uns für Gott vorbereitet. Ja, bei den sieben Festen heißt von Gott vorbereitet für uns und bei den Opfern heißt es von uns vorbereitet für Gott. Und das ist ein wunderbarer Kreislauf. So, heute haben wir gesehen, was Gott für uns vollbracht hat in Christus in den sieben Festen. Und heute Abend wollen wir sehen, was wir für Gott vorbereiten zu seiner Zufriedenstellung. Nämlich die fünf Hauptopfer. Ja, lass uns vielleicht versuchen, um 7:15 anzufangen mit der Versammlung. Wenn wir jetzt gleich Abend essen, ist es noch 6:10. Und wie beim Passa essen in Hast. Ja, wir erfüllen alles, diesen ganzen Schriftgemäß. Das wäre gut, dann, weil einige möchten um 9 Uhr oder müssen um 9 Uhr abreisen heute, dann versuchen wir bis um 9 die Versammlung zu beenden heute Abend. Also 7:15 bis 9. Lob den Herrn. Dann guten Appetit.